Ja, es war nicht geplant, heute Morgen hier zu sein, aber auch schön, einmal wieder bei euch in Pforzheim zu sein, auch wenn die Umstände natürlich für Joachim und für die ganze Familie nicht so glücklich sind. Ja, Silvia, was soll ich noch predigen? Das war wirklich ein wunderschönes Einstieg, wunderschönes Beispiel heute Morgen. Vielen Dank dafür. Und ihr seid sicher gespannt auf den Predigtext, aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Weil ich erzähle euch einfach, weshalb ich jetzt auf diese Predigt heute Morgen gekommen bin. Anfang dieser Woche oder war schon am Sonntag, habe ich noch eine Mail erhalten von einem von jemandem, der vor 4-5 Jahren in unsere Gemeinde gekommen ist und damals auch die Reihe Echtsein miterlebt hat und gesagt hat, im Moment hört er sich wieder die Predigten von damals an. Und die seien gut. Das hat mich natürlich gefreut. Dann dachte ich, na gut, da muss ich auch mal wieder reingucken. Und so bringe ich euch eine von dieser Reihe Echtsein mit. Es ging damals um ein Buch von Peter Scazzero, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und das hatten wir als Grundlage genommen für eine Gottesdienstreihe mit dem Überschrift Echtsein. Und die Themenreihe, das war für uns die ganze Gottesdienstreihe. Es geht ja um eine Vertiefung unserer Beziehung zu Jesus Christus hin. Und das hat immer auch etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. Und wo einzelne Persönlichkeiten im Glauben wachsen, emotional gesund werden, ihre Beziehungen besser leben können, da geht es dann auch insgesamt den Beziehungen in Ehen, Familien, Gemeinde und so weiter besser. Und das ist schon war die Grundfrage, weil alles ja irgendwo zusammenhängt. Unser Unterwegssein, wir als Menschen, unser Persönlichkeitswachstum und geistliche Reife, all das hängt irgendwo zusammen. Und Peter Scazzero, der ja in New York eine Gemeinde leitet, der hat sich mit der Frage dann auch beschäftigt, wie wirkt sich das auch in ein Gemeindeklima hinein aus, wenn Menschen in ihrem Glauben, in ihrer Persönlichkeit wachsen und reifen und wenn das einfach ein gesundes Wachstum und Reifen ist. Gemeindeklima, diesen Begriff hat er geprägt. Und Klima, das kennen wir, Klima heißt ja eigentlich nur Landstrich. Vom griechischen Wort her, Grundbedeutung, geht es hier um einen Landstrich. Und bei Klima denken wir immer an Temperatur, an Wärme, an Klimaveränderung. Aber Klima heißt Landstrich und ist eigentlich nur die Erfahrung, dass unterschiedliche Landstriche unterschiedliche eben klimatische Bedingungen haben. Es beim einen ist trockener, beim anderen kälter, beim anderen scheint mehr die Sonne. Und bei einem Klima und einem Landstrich ist die Vegetation möglich, bei dem anderen die andere. Und das alles kennen wir. Wir waren ja in der Schule, wir haben Geografie gelernt und wir waren ja auch schon auf Reisen und kennen die unterschiedlichen klimatischen Zustände. Manchmal ist es auch schon im Kleinen so. Ich habe jetzt vor kurzem von einem Bekannten erfahren, selbst in Elmendingen gibt es irgendwo am Ortsrand, wo jetzt neu gebaut wurde, das sogenannte kalte Loch. Und das heißt, dass es dort durchschnittlich um 1 Grad bis 2 Grad kälter ist als sonst. Hängt vielleicht, und das gibt es tatsächlich auch im kleinen Klimata, dass es da einfach Unterschiede gibt und an irgendwelchen Stellen ein bisschen mehr der Wind zieht oder ein bisschen kälter ist und dann herrscht dort ein bisschen kleines Klima. Natürlich wachsen immer noch dieselben Dinge, aber in einem Klima wächst es auch unterschiedlich gut. Deshalb macht man sich ja auch Sorge, was passiert bei Klimaveränderungen, was wird dann wachsen, was wird nicht mehr wachsen. Macht sich auch Gedanken, wenn etwas nicht wächst, ob man dann Treibhäuser baut, damit man ein Klima bekommt, damit was Bestimmtes wachsen kann. Treibhäuser, man könnte ja auch Zuchthäuser dazu sagen. Dann hört man ein bisschen auch das Wortspiel mit dabei, weil das ist da immer so eine gefährliche Sache, wenn man was treiben lassen will, unbedingt, was eigentlich nicht wächst, dann will man irgendwie was eingreifen, was so vielleicht in diesem Landstrich eigentlich nicht möglich zu wachsen ist. Also es geht um ein gesundes Wachstum, es geht um die Frage des Gedeihens und es geht um die Frage, dass eben ein Klima geschaffen wird, auch in unseren Beziehungen und Gemeinden, wo die Frucht des Geistes in besonderer Weise wachsen kann. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann wird sie bei Paulus sagen, Galater 5, aufgefächert. Und es sind dann noch 9 Aspekte insgesamt, die die Früchte des Geistes dann ausmachen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All die Dinge in unterschiedlichen Übersetzungen dann anders genannt. Ich habe diese Woche leider eine Tante beerdigen müssen, die Frau von Kurt Ratz. Ruth Ratz ist gestorben am Montag und am Donnerstag war Beerdigung. Und für mich ist Ruth, und das haben auch andere so bestätigt und auch so gesagt, ein Beispiel für eine Frau, in deren Leben die Frucht der Sanftmut in einer ungeheuren Weise zum Tragen gekommen ist. Und Sanftmut ist dann nicht irgendetwas nur Mildes, nur Weichliches, etwas, mit dem man heutzutage praktisch nicht mehr, das, was man gar nicht mehr so richtig will. Wer will schon gerne sanftmütig genannt werden? In der Bibel ist Sanftmut wirklich eine königliche Eigenschaft. Und nur der, der wirklich stark ist in seiner Person, in seiner Persönlichkeit, kann auch sanftmütig sein. Und deshalb ist die Eigenschaft eines Königs eigentlich die, dass er von Herzen sanftmütig ist. Und das hat Jesus auch selbst gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und er als der wahre König hat auch diese Sanftmut. Also nicht nur Sanftmut, alle Frucht des Geistes soll gedeihen. Wie kann das geschehen, dass man so ein Klima schafft, wo etwas Gutes gedeihen kann, wo die Früchte des Geistes gedeihen können. Gedeihen, auch an diesem Wort bin ich ein bisschen hängen geblieben. Gedeihen ist ein wirklich schönes Wort. In einem Landstrich, in einer Vegetation, in einem Klima kann etwas gedeihen. Und gedeihen, das hängt zusammen, dass etwas fest wird, dass etwas stark wird. Manchmal, wenn ein kleines Kind oder wenn etwas frisch eben am Leben ist, auch gerade bei kleinen Kindern, der gedeiht wirklich prächtig. Man guckt nach 3 Monaten wieder das Kind an, das trinkt die Muttermilch und dann sagt man, Mensch, der gedeiht oder die gedeiht prächtig. Da ist wirklich was Schönes rangewachsen. Fortschritte sind feststellbar. Gesundes Gemeindeklima trägt dazu bei, dass Menschen gedeihen und dass etwas fest und stabil wird. Im Hebräerbrief heißt es einmal, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Es geht um ein Klima der Gnade, in dem etwas gedeihen kann, fest werden kann. Es geht da nicht um ein hartes Herz oder um ein bitteres Herz, sondern um ein starkes Herz, dass das Herz fest werde, um Stabilität und das geschieht durch Gnade. Gemeinde, Klima der Gnade. Und dann habe ich noch etwas rausgefunden, das geht jetzt ein bisschen ins Schulische hinein, Sprachen lernen. Also das Partizip Perfekt, Passiv von Gedeihen. Also von Tun ist das Partizip Perfekt getan. Von Singen ist das Partizip Perfekt gesungen, das Gesungene. Aber was ist das Partizip Perfekt Passiv von Gedeihen? Habt ihr eine Ahnung? Also von Tun, getan, von Singen, gesungen, das Gesungene, von Gedeihen, das Gediehen oder Gediegen. Eigentlich vom Alten her ist Gediegen das Partizip Perfekt von Gedeihen. Ja, Gediegen. Das Gediegene ist das, was gedeiht ist, was gediehen ist. Gediehen, gediegen. Und das ist schon interessant, weil gediegen ist auch so ein schönes Wort. Wenn man sich jetzt vorstellt, Gemeinde Pforzheim, eine gediegene Gemeinde. Eine gediegene Gemeinde. Das wäre doch auch was Schönes, wo etwas gedeiht, wo etwas gediegen ist, wo ein Klima da ist, wo etwas wächst, das Gediegene. Ich habe das für uns so formuliert gehabt, wir wollen eine gediegene Gemeinde sein. Und das nicht eben in dem, dass man eben so wohltemperiert ist, sondern wirklich, dass das, was da ist, was in diesem Klima, was in den Beziehungen angelegt ist, dass das gedeihen kann, dass es wächst und dass es nachher zum Gediegenen wird. Und Damit etwas wachsen kann und gedeiht, gehört alles dazu, was eben dann das Wetter und das Klima auch mit sich bringt. Und in diesem Zusammenhang sind auch die Dinge, dass es mal stürmt, dass es mal schneit, dass es mal zu kalt wird, dass vielleicht auch manchmal die Blätter wieder verfrieren, wie es im Frühling der Fall war. Und insgesamt soll das wachsen, was an dieser Stelle einfach auch wachsen soll. Und da gehört eben auch die schwierigeren Erfahrungen dazu. Da gehören die Pocken dazu. Da gehört dazu, dass man auf dem Weg, den man geht, manchmal an Hindernisse oder an Blockaden stößt. Und die haben auch ihren Sinn. Und das ist das Thema von heute Morgen. Dass auf dem Weg, den wir als Einzelne beschreiten und den wir auch gemeinsam gehen, dass es da immer auch an Hindernisse kommen wird, oder dass es steiler wird oder schwieriger, dieser Weg, und dass es dann gut ist, sich diesen Hindernissen und manchmal auch den damit verbundenen Kraftanstrengungen zu stellen. Es ist manchmal wie eine Mauer, die vor einem steht. Man fragt sich, wie kommt man über die Mauer oder wie kommt man auf die andere Seite hin? Und manchmal sind solche Hindernisse, die auftauchen, einfach eine Krise, die eintritt im persönlichen Leben oder auch im Miteinander. Und die kann vielerlei Ursachen haben, damit so eine Situation eintritt. Beziehungskrisen. Immer wieder begegnet es einem, auch bei uns ist es wieder so, dass man im Umfeld hört, Menschen haben echt eine Krise miteinander, es ist schwierig, machen sich Gedanken, ob sie auseinandergehen oder wie auch immer. Wenn so etwas da ist, wenn eine Krise kommt, oder eine Trennung oder irgendwo bevorsteht, das kann eine echte Krise auslösen. Oder auch Verlust vom Arbeitsplatz. Oder dass eben tatsächlich jemand geht, sterben muss. Und man steht vor der Frage, wie geht's jetzt weiter? Oder Krankheit. Oder irgendwas platzt an Traum, an Wünschen. Irgendwie, wir alle kennen die Situation, wo wir sagen, wie soll denn das weitergehen? Und wie soll's nachher aussehen, wenn dann diese Situation um ist? In solchen Krisen, stellt man vieles in Frage. Vieles, wie man bisher gelebt hat, vieles, wie man bisher miteinander umgegangen ist oder auch wie man die Beziehung zu Gott gelebt hat. Man fragt sich, habe ich überhaupt richtig geglaubt? Gibt es Gott überhaupt so, wie ich ihn mir vorstelle? Wenn mein Glaube, meine Praxis nicht funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte? Wir haben in solchen Situationen viele Fragen und wenig Antworten. Wir wissen nicht, ist Gott wirklich noch da? Wenn er da ist, warum tut er nicht das, was ich mir wünsche? Was hat er eigentlich mit uns vor? Was ist los? Und das sind dann echt die Mauererfahrungen, wenn das richtig tief geht, dass man in Lebenskrisen hineinkommt, wo man nicht mehr weiß, wie man gut und heil da wieder rauskommen soll. Wie gehen wir mit solchen Mauererfahrungen um? Wenn etwas ins Leben kommt, das uns völlig zuwider ist und gar nicht in das hineinpasst, was wir uns eigentlich vorgestellt haben. Da gibt es auch in der Bibel unterschiedliche Beispiele. Es gibt Jesus mit seinen 12 Jüngern und die haben auch oft nicht verstanden, was Jesus wollte. Die waren oft genug nicht einverstanden mit dem Weg oder den Gedanken oder mit dem, was Jesus tat und was er machte. Und die hatten seine Probleme mit ihm. Und es gab einen davon, der hatte ganz besondere Probleme. Wenn wir an Judas denken, auch ein Jünger, ein Nachfolger Jesu, der konnte absolut nicht verstehen, warum Jesus diesen Weg wählt, der ihn am Ende nach Jerusalem ans Kreuz führen wird. Das war für ihn nicht irgendwo im Plan. Und Judas war einer, der mit dieser Situation, mit dieser Frage, mit dem nicht umgehen konnte, der dann auch stecken blieb in seinen Gedanken und Vorstellungen und der es nicht schaffte, durch diese Herausforderung wirklich dabei zu bleiben, sondern dann seinen Weg ging und Jesus schlussendlich dann auch sich von ihm losgesagt hat und ihn verraten hat. Krisen, wie gehen wir damit um? Das eine, dass wir verstehen, jede Krise, jede Herausforderung ist auch ein Teil unseres Weges, wenn wir auch nicht wissen, warum sie da kommt, aber sie gehört auf unseren Weg mit dazu und soll als Teil eines Weges auch verstanden werden, der von Gott her kommt letztlich und mit dem Gott auch etwas vorhat, mit dem er etwas bewegen will, wenn er uns diesen Weg gehen lässt. Und so hat einmal ein mittelalterlicher Theologe gesagt, Johannes vom Kreuz, dass diese Krisen, wie eine dunkle Nacht der Seele sind, wo Gott in unser Herz hinein brennt, wo er etwas verändern will, etwas reinigen will, etwas erneuern will, wo er Dinge aufdecken möchte und verzehren möchte in seinem Feuer, damit, so wie wir es vorhin gesehen haben, damit dann auch wieder ein Leerraum entsteht, in den was Neues hineingefüllt werden kann und hineingefüllt werden soll. Und nicht unbedingt nur wieder neue Brocken. Natürlich auch, aber eigentlich geht es ja um das Leben Gottes. Es geht darum, dass sein Leben in uns noch viel mehr Platz greift. Vielleicht ist das auch das Geheimnis, was man nicht sieht, was man auf den ersten Blick auch so nicht fassen kann, dass in all dem, was unser Gefäß nachher füllt und ausmacht, dass dann doch Gottes Gegenwart, Gottes Liebe und Gottes Leben mit dabei ist. Darum geht es letztlich, dass Gott auch etwas Neues hineinlegen möchte und dass er von uns wünscht, dass wir Wege nicht abbrechen, sondern dass wir Wege weitergehen, dass auch das Momentum von Geduld, von Ausdauer, von Bereitschaft dran zu bleiben, auch wenn es durch Dunkelheit hindurchgeht, dass wir das nicht verlieren, sondern dass wir auf dem Weg bleiben. Es gibt einen Sinn, auch gerade in diesen Herausforderungen und in diesen Mauererfahrungen. Und den hat Jakobus in seinem Brief beschrieben, Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Das ist eigentlich der Text, um den es geht. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Jakobus schreibt dort: Ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zur vollen geistlichen Reife gelangt und niemand euch etwas vorwerfen kann und etwas an euch zu bemängeln hat. Jakobus, Luther hat mal ja gemeint, man müsste den Jakobusbrief aus der Bibel entfernen. Hat noch ein paar andere Stellen im Blick gehabt. Ist schon harter Tobak, was hier steht. Freut euch. Er sagt, nee, also wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird, nicht verzweifeln, sondern freut euch. Jakobus weiß genau, dass das vom menschlichen her nicht geht. Wir sind immer, wenn die Prüfungen kommen, dabei zu verzweifeln und zu verzagen. Das ist auch normal. Aber es geht darum, dass wir im Glauben auch wachsen und dranbleiben. Eben dann nicht alles hinwerfen, sondern die größeren Zusammenhänge sehen können. Und dafür klärt er uns hier auch auf und sagt, das hat einen größeren Zusammenhang. Das soll etwas geprüft werden, das soll etwas fest werden, unerschütterlich, damit ihr in jeder Beziehung zur vollen geistlichen Reife gelangt. Das heißt, Gott hat einen Plan, Gott hat Gedanken, damit etwas Gutes in unserem persönlichen Leben reift. Und auch in unserem Miteinander. Nur in Klammer. Das heißt nicht, dass er all die Dinge schickt, die uns passieren. Das ist nicht meine Überzeugung. Also da bin ich nicht Fatalist und denke, alles im Detail hat Gott genau so vorgeplant. Sondern ich weiß nicht, warum manche Dinge passieren und manche nicht. Aber ich glaube, und da möchte ich nachher nochmal vertiefen, dass Gott einfach weiß, was geschieht und dass er da mit dabei ist. Wir können ihm nicht alles in die Schuhe schieben, was geschieht, aber wenn etwas geschieht in unserem Leben, dann hat er die Absicht und den Plan, dass uns das zum Guten dienen soll. Und dass auch durch Bewährung, durch Herausforderungen, durch Prüfungen nachher Besseres entsteht, Segen entsteht. Und es gibt sicher sehr, sehr viele, unzählig viele Dinge, was Gott bewirken möchte. Aber es gibt ein paar Hauptpunkte, wo wir sagen können, da haben wir alle zu lernen. Und da sind so Grundlinien deutlich, die Gott auch in unserem Leben bewirken möchte. Wie es dann nach Prüfungen vielleicht auf einer anderen Ebene oder ein Stück reifer oder gesünder weitergehen kann. Und ich möchte heute Morgen 4 solcher Lernerfahrungen oder Dinge nennen, die einfach auch zu den Prüfungen mit dazu gehören, die dann eben auf der anderen Seite der Mauer sozusagen als etwas Positives wachsen sollen. Das eine, dass durch Prüfungen und Herausforderungen, dass wir immer mehr wachsen in echte Demut hinein. Demut und Sanftmut gehören zusammen, ich habe es vorhin schon erwähnt, und hineinwachsen in echte Demut, ich glaube, das ist ein Lebensprogramm. Ich weiß, dass es mein Lebensprogramm ist, dass es da viel zu lernen gibt und ich nie ausgelernt habe. Und ich vermute, dass es bei jedem Menschen so ist. Karl Barth hat einmal gesagt, die Wurzel und Ursache der Sünde ist die Überheblichkeit, mit der der Mensch sein eigener Richter und der seines Nächsten sein will. Da hat Karl Barth richtig was Gutes gesagt. Ich glaube, da hat er das auf den Punkt gebracht. Auch was Sünde, die Überheblichkeit, mit der der Mensch sein eigener Richter und der seines Nächsten sein will. Das ist angelegt, dass wir jede Situation, was uns begegnet und so weiter, selber richten, beurteilen und auch einen Blick auf den anderen. Und da steckt viel an Gefahr drin. Und wir sind Menschen, auch als Christen bleiben wir Menschen. Und wir sind manchmal so rasch dabei, unsere Urteile, unsere Wahrheiten wirklich hart zu fällen, deutlich zu fällen und nicht nur für uns zu fällen, sondern sie auch anzusprechen und auszusprechen und weiterzugeben. Und ich denke, wenn Prüfungen kommen, dann dient das oft dazu, dass wir in dieser Schnelligkeit, wie wir urteilen und wie wir beurteilen und verurteilen, dass wir da auch ein Stück gebremst werden immer wieder. Gebremst werden und in eine größere Demut auch hineinwachsen. Dass der Stolz und die Neigung, etwas zu bewerten, sich selber oder auch andere zu bewerten, dass das ein Stück nachlässt. Jesus hat einmal gesagt in der Bergpredigt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Da geht es vielleicht auch ein Stück um äußere Armut, aber es geht um diese innere Armut, dass wir erkennen, wer wir eigentlich in uns selber sind. Und dass wir hineinwachsen in eine echte Demut. Und die Demut, die hat dann auch die Kraft, Dinge auszuhalten und mehr auszuhalten, auch was einem selber begegnet. Und vielleicht auch bei dem, was an Kritik und was an Aussagen über einen selbst dann zu Gehör kommt, ein Stück resistenter, widerstandsfähiger zu werden. Jemand hat mal den Begriff beleidigungstolerant geprägt. Beleidigungstolerant, das bin ich nicht. Also ich habe, wie jeder, ich vermute mal, jeder, dass ich hier nicht nur für mich spreche, immer Probleme, wenn irgendetwas kommt, was mich angreift. Und wenn ich das nur höre, übertrete, dann bleibt das stärker hängen, als alles, was sonst irgendwo an Gutem da ist. Das Negative bleibt stärker hängen. Und echte Demut kann auch mit dem umgehen. Nicht, dass man es leugnet oder es irgendwo wegschiebt. Es mag ja auch immer ein Kern Wahrheit mit dabei sein. Aber dass man nicht mehr tief getroffen wird und sich von dem prägen lässt und in seinen eigenen Reaktionen oder Selbstwertgefühl so stark davon prägen lässt, niederziehen lässt. Deshalb Herausforderungen, Prüfungen auf unserem Weg dienen zum einen, hineinzuwachsen in eine echte Demut. Und das ist nicht eine Demut des Niedergeknüppeltseins, sondern eine Demut der Stärke, auch wenn das wirklich sich einerseits widerspricht, aber Demut hat mit innerer Stärke zu tun. Eine zweite Lernerfahrung ist die, dass wir ein Verständnis bekommen für ein heiliges Nichtwissen. Ist okay, das wäre der zweite Punkt. Ein wachsendes Verständnis für ein heiliges Nichtwissen. Da gibt es eine schöne alte Geschichte und ich vermute, dass ihr sie auch schon gehört habt, aber ich erzähle sie trotzdem noch einmal, weil sie einfach so schön ist. Wo immer sie verankert ist, die eine sagt in China, die andere irgendwo anders, dass sie uns in China spielen. Auf alle Fälle ist es eine schöne, eine Geschichte voller Weisheit. Da war ein Mann und eines Tages, der hatte einen Sohn und die hatten auch viele Pferde und eines Tages lief das Pferd seines Sohnes scheinbar grundlos davon. Und das war ein Herber, das war ein ganz starker Verlust, es war eine Stute, es war ein besonderes Pferd, alle Leute versuchten den Mann über seinen großen Verlust hinwegzutrösten. Aber der Vater sagte, was macht euch denn so sicher, dass dies ein Verlust und nicht ein Segen ist? Monate später kam dann sein Pferd zurück mit einem prachtvollen Hengst im Schlepptau. Das kriegt eine Stute halt fertig, bringt einen schönen Hengst damit. Und jetzt gratulierten alle dem Vater und dem Sohn zu seinem großen Glück. Doch nun sagte der Vater, was macht euch denn so sicher, dass dies nicht ein Unglück ist? Und der Wohlstand der Familie mehrte sich durch das edle Pferd. Der Sohn ritt gerne auf ihm aus und eines Tages fiel er vom Pferd und brach sich die Hüfte. Und wieder trösteten alle und sagten, so ein Unglück, schade und brauchst viel Trost. Doch der Vater sagte, was macht euch denn so sicher, dass dies nicht ein Segen ist? Ein Jahr später fielen Nomaden über die Grenzen ein und jeder waffenfähige Mann musste in den Kampf ziehen. 9 von 10 kamen nicht mehr aus dem Kampf zurück. Nur weil der Sohn nicht richtig gehen konnte, überlebten Vater und Sohn und konnten sich umeinander kümmern. Soweit die Geschichte, wo immer sie spielt. Sie macht halt eines deutlich, was wir als Segen und als Unglück oder als Verlust bewerten, als Glück und als Unglück muss es nicht unbedingt sein. In größeren Zusammenhängen sind unsere Beurteilungen greifen oft einfach zu kurz. Wir haben nicht den vollen Durch- und Überblick. Wir erfassen nicht die komplexen Wirkungen und Wechselwirkungen und Zusammenhänge. Unsere Feststellungen sind alles andere als sicher und als fest. Und dieses sich bewahren oder das Hineinwachsen in ein vertieftes Verständnis um das Geheimnis des Lebens und dass wir immer nur einen kleinen Punkt erkennen in unserem Unterwegssein, ist auch eine Frucht dieser Mauererfahrungen oder dieser Blockaden oder des Schweren, was in unser Leben hineinkommt. Und das gilt auch in Bezug auf Gott. Wir verstehen viel von Gott, wir haben viel Offenbarung und Wissen von ihm, aber Gott ist größer und das haben wir auch vorhin wirklich zu Recht besungen. Er ist größer. Er ist auch größer als das, was wir verstehen. Augustinus hat einmal gesagt, wenn du verstehst, dann ist es nicht Gott, den du verstehst. Also Gott, er will damit sagen, Gott ist größer als unser Verstehen, Gott ist größer als unser Begreifen, er übersteigt all das. Und letztlich können wir ihn nicht einsperren in unser Begreifen und uns ihn auch nicht dienstbar machen für unsere Wege oder für unsere Vorstellungen. Und deshalb ist eine der schönsten Früchte, wenn man durch Prüfungen durchgeht und durch Hindernisse oder jenseits der Mauer dann ankommt, dass wir wieder kindlicher und vertiefter glauben können und vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen. Zu wissen, Gott ist in Kontrolle und er verdient unser Vertrauen und wir vertrauen ihm auch gerne. Eine dritte Erfahrung ist die, dass wir bereit sind, auch auf Gott wirklich zu warten. Wir singen manchmal das wunderschöne Lied, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Das ist ein wunderschönes Lied. Und es greift auch das auf, was in Psalm 27 steht, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, harre des Herrn. Oder Psalm 130, ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn. Und trotzdem haben wir so Mühe mit dem echten Warten. Und wir entdecken, dass auch die Menschen der Bibel echte Mühe hatten. Ein Abraham als Abraham als Paradebeispiel bekommt die Verheißung des Nachwuchses mit 65 Jahren. Und dann ziehen die Jahre ins Land und nach 11 Jahren, da nimmt er eben die Sache selbst in die Hand. Nach seinen Vorstellungen, Ismael wird geboren. Und dann gehen nochmal Jahre ins Land, bis der verheißene Sohn kommt, der Isaak. Das ist eigentlich eine Geschichte des Vertrauens, des Wartens und gleichzeitig auch eine Offenbarung, was uns Menschen ausmacht, dass wir Mühe haben zu warten, weil wir unsere Vorstellungen haben, wie es geschehen könnte, weil wir auch Pläne und Gedanken haben und weil das ja auch immer ein Wechselspiel ist, auch nicht alle unsere Pläne und Gedanken sind schlecht. Aber wo gilt es zu warten und wo gilt es zu handeln? Mose, er erschlug den Ägypter. Und 40 Jahre Wüstenerfahrung schlossen sich an diese Geschichte an. Da war klar, einer, der das Beste will für seine Stammes- und Volksgenossen. Aber es war zu früh und es war auf alle Fälle so nicht dran. Und so ist Mose zum Mörder geworden. Mose, von dem es später einmal heißt, er ist der sanftmütigste aller Menschen auf Erden. Damals war er es auf alle Fälle noch nicht. Auch David werden Zeiten des Wartens zugemutet, nach seinem Sieg über Goliath. Da ist er nicht selber schuld, aber Er muss auf die Flucht und ist Jahre unterwegs, bis er dann selber König wird. Hanna, die Kinder haben wollte und keine bekam und die warten musste. Und selbst Jesus selbst hat als Zimmermannssohn zu Hause in Nazareth gelernt zu warten, bis es dann soweit war, dass er in die Öffentlichkeit getreten ist, in die Fußtapfen sozusagen am Anfang von Johannes dem Täufer. Vertiefte Fähigkeit, auf Gott zu warten. Wenn wir in Problemen und vor Herausforderungen stehen, gilt es auch darin zu wachsen und voranzukommen, dass wir wirklich warten können. Nicht im Sinne von nur Abwarten und Untätigkeit, sondern wirklich im Vollsinn des Harrens. Das heißt, zu warten auf Gott und sich an ihm auszurichten. Und dann ein letzter kleiner Punkt noch. Wenn wir vor Prüfungen gestellt werden, Herausforderungen, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen nach unserer Vorstellung, wenn uns manchmal tatsächlich etwas entrissen wird, dann dient es auch dazu, dass wir immer freier werden. Freier werden auch von dem, was uns an Dingen, an materiellen Dingen oder an Dingen dieser Welt wirklich wichtig sind, manchmal auch binden, manchmal auch total ausfüllen. Es geht ja letztlich darum, dass wir frei werden. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, schreibt auch Paulus einmal. Und das ist eigentlich der Hauptgedanke, dass wir frei sind in dieser Welt, auch letztlich frei werden, einmal von dieser Welt zu gehen. Auch wenn wir uns alle wünschen, dass das noch lange, lange dauern wird. Und wir viel noch auf dieser Erde erleben dürfen an Segen, an Schönem, an Glück, an Freude. Letztlich wissen wir, wir gehen alle auf diesen Punkt zu, auf diesen Weg zu, wo wir einmal von dieser Erde gehen müssen. Und es ist gut, wir wachsen in der Freiheit, das zu wissen, diese Welt ist nicht alles. Und das hat Paulus im Korintherbrief deutlich geschrieben. Er hat dort gesagt, liebe Brüder und Schwestern, eins steht fest, wir haben nicht mehr viel Zeit und deshalb soll von nun an für die Verheirateten ihr Partner nicht das Wichtigste im Leben sein. Und wer weint, soll sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen lassen. Und wer sich freut, lasse sich nicht dadurch vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Jetzt sind schon 2000 Jahre drüber weggegangen, seit Paulus das hier schreibt. Aber es ist doch die immer noch gültige Wahrheit, dass wir in dieser Welt nicht bleiben werden. Sie wird vergehen. Und dass es darum geht, in dieser Welt zu leben, als ob wir schon Himmelsbürger sind, dass wir uns nicht an das hängen und klammern, was in dieser Welt ist. Das ist auch eine große Freiheit, die auch einen Frieden schafft in uns und die uns freisetzt und unabhängig macht. Prüfungen sind dazu da, um uns auch hier in diesen materiellen Dingen in größerer Freiheit zu führen. Ganz kurz noch hänge ich euch 5 Wahrheiten für echte Männer an, wenn du die noch einblendest. Jemand hat mal 5 Wahrheiten für echte Männer formuliert. Die erste, das Leben ist hart. Das zweite, du bist nicht so wichtig. Das dritte, in deinem Leben geht es nicht um dich. Viertens, du hast keine Kontrolle. Und fünftens, du wirst sterben. Das sind harte Wahrheiten, aber für echte Männer und vielleicht auch im Zuge der Gleichberechtigung, vielleicht auch für Frauen, nicht ganz unwichtig. Ich möchte einfach zusammenfassen. Jakobus sagt, es ist gut und es ist nötig und es wird immer so sein, dass unser Glaube geprüft wird, auf die Probe gestellt wird. Und es hat einen Sinn, weil wir darin wachsen sollen, weil wir als Persönlichkeiten emotional, geistlich in unserer Persönlichkeit wachsen sollen und zunehmen und weil das auch etwas macht mit unseren Beziehungen und weil sich das auswirkt in ein Klima hinein. Und letztlich ist Miteinander immer eine Miteinander von Menschen und das Klima der Gnade ist nicht ein Etwas, was irgendwo herkommt, sondern das Klima der Gnade wird immer geprägt auch von Menschen, von jedem Einzelnen. Und deshalb kommt es auf jeden Einzelnen an und jeder hat seine Geschichte. Und es gibt ein paar Dinge zu lernen, in Demut hineinzuwachsen, in ein Verständnis für ein heiliges Nichtwissen. Ich weiß nicht alles und ich kann das lassen, dass ich nicht alles weiß, loslassen, aber ich kann vertrauen und will vertrauen. und ich habe eine vertiefte Fähigkeit, auf Gott zu warten und werde freier von den Dingen, die mich so ausfüllen und gefangen nehmen wollen. Ein Klima der Gnade Gottes, dass wir wachsen und gedeihen, dass Gemeinde gedeiht und irgendwann im nächsten Jahr, in 2 Jahren wieder ein Punkt kommt, wo wir sagen, doch, eine gediegene Entwicklung, ein echtes Gedeihen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du bist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und lieber Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene, der lebt und der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und guter Heiliger Geist, du bist der, der uns diese Lebenskraft und diese Schöpferkraft von Gott her vermittelt und auch in unser Leben hineinspricht. Du bist der, der uns leer machen kann, wo unsere Gefäße übervoll sind, vielleicht auch nur mit Müll und mit schlechten Dingen. Und du bist der, der auch Prüfungen und Schweres hineinlegt, aber nur aus dem Sinn, dass wir wachsen und gedeihen, dass auch dein Leben und das, was du dir vorgestellt hast, was wir sein sollen, das Gewicht an Schönheit und an Wertvollem, dass das zunimmt. Und Herr, so bitten wir, tu du dein Werk in unserem persönlichen Leben, tu du dein Werk in unserem Miteinander, tu dein Werk auch hier in dieser Gemeinde. Herr, wir bitten, dass hier und dass auch in unserem Land, dass in unseren Gemeinden ein Klima der Gnade immer stärker spürbar ist. Ein Klima, in dem die Früchte deines Geistes wachsen können und gedeihen. Ein Klima, wo Menschen heil werden und gesund werden. Ein Klima, wo deine Gegenwart spürbar ist, deine Präsenz. Und wo das, was du uns an Segen und an Gutem schenken möchtest, an Heil und Heilung, dass es dann auch erfahrbar wird. O Herr, wir wollen nicht selber die sein, die dir im Wege stehen. Und wir bitten, Herr, dass du dir den Weg bahnst, auch durch unser Entgegenstehen, durch unsere Widerstände hindurch. Und dass wir das, was uns begegnet, auch als Teil dessen sehen können, dass du dir einen Weg bahnst, damit es Licht wird und hell wird. Herr, und so möchten wir dir einfach Danke sagen, auch für die zurückliegenden Wochen, Monate, für die Geschichte der letzten Zeit hier in der Gemeinde. Danke für deinen Schutz, für Bewahrung, für Gnade. Und wir beten, Herr, dass bei jedem Einzelnen, bei allen, dein Segen, dein Heil, deine guten Gedanken sich erfüllen und du Heilung und Versöhnung schenkst und auch dort, wo wir an welchem Platz auch immer leben und wirken, dass wir Zeugen deiner Gnade sind. Herr, und so bitten wir, dass du noch mehr Wachstum und Gedeihen auch schenkst, das von dir her kommt und das aus dem Vertrauen und aus dem Warten können auch resultiert. Denn du bist ein guter Gott und deine Gedanken sind vollkommen. Herr, wir ehren dich, möchten uns dir anbefehlen, auch mit all dem, was an konkreten Herausforderungen da ist. Auch für die, die krank oder angeschlagen sind, segne du sie. Lass schön gelingen, Herr, auch für die nächsten Tage und Wochen. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen.
Ja, vielen Dank, lieber Martin. Und ja, es ist wirklich toll, wie wir zugerüstet werden für die nächste Zeit, die vor uns steht. Die Dinge von zweierlei Seiten anzugucken und dass nicht alles so scheint, wie wir das annehmen. Also mich hat das sehr angesprochen. Ich möchte euch jetzt noch einladen. Eine Souffleuse hat mir einen Zettel gereicht, die Claudi nämlich. Und zwar möchte ich euch einladen, dass einige Leute nach dem Gottesdienst bitte oben aus dem ersten OG Stühle runterholen, aus dem Besprechungsraum, um hier unten vorne aufzubauen fürs hörende Gebet, oder? Nein? Nur hinstelle, dass sie da gestapelt sind. Okay, das wäre das eine.